Hengstmann, der Podcast.
Folge 220, Linkspartei in Rente.
Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Lucke und Hengstmann, eurem Lieblingspodcast mit den interessantesten Themen und den relevantesten Aussagen, wenn es ums Thema Politik mit Augenzwinkern geht. Mir zugeschaltet aus Berlin, der Berliner Kabarettist Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Grüß dich, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
Und relevant.
Ja.
Apropos irrelevant. Wir haben ja so eine Woche, wo ich so denke, ja, nett. Fangen wir mal mit dem wichtigsten Thema an. Gib mir mal einen Tipp für heute Abend.
Für heute Abend? Achso, ja, Fußball.
Fußball. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber es ist Fußball. Naja, Moment, man kann es ja in diesem Jahr wirklich, theoretisch könnte man es ignorieren. Das war ja vor 4 Jahren schon schlimm, wo es keinen interessiert hat. Die EM in Deutschland, also euch Berliner wird es wahrscheinlich mehr betroffen haben, aber die EM 2024 war ja völlig für den Arsch. Wir haben vorgestern in der Garderobe gesessen und haben gesagt, stimmt, die war ja in Deutschland, hat kein Mensch mitgekriegt. Und diesmal geht's, weil sie ganz nett spielen. Wir sind ja durch. Gib mir mal einen Tipp.
Also ich würde sagen, die gewinnen das auch wieder. Ecuador ist ja der Angst, gar nicht so sehr mega Angstgegner. Sagen wir mal so, ein Gegentor wird es wieder geben und dann 3 zu 1.
3 zu 1, okay. Gut, ja, ich würde zu den ähnlichen Kategorien denken, wobei normalerweise ist ja die Erfahrung aus den anderen Turnieren, wir hatten das ja schon öfter mal, dass wir in der Vorrunde quasi vom dritten Spiel als Gruppensieger schon feststellen, dass man dann erstmal die B11 auffährt, um die auch mal spielen zu lassen. Was dagegen spricht, ist, dass man den Rhythmus aus der Mannschaft nicht rausnehmen will. Ja, so viel zum Thema der schönste Fußball-Podcast aller Zeiten. Jetzt gucken wir mal auch, und zwar, weißt du noch, was der EM-Song 1996, als Deutschland das letzte Mal Europameister wurde, was da der EM-Song war?
Der EM-Song war Football's Coming Home.
So, und in dieses Home gehen wir jetzt mal.
Ja, das ist eine schöne Überleitung. Ja, also Großbritannien sucht mal wieder, ist ja nichts Neues.
Ja, Moment. Suchen tun die nicht. Die haben zwei theoretisch.
Wir haben einen Premierminister, der eigentlich auch schon einfach im Amt war und ohne Not zurückgetreten wurde. Ja, also der wurde halt, so wie unser deutscher Merz, wurde der einfach zerredet. Und im Unterschied zu Merz hält er sich einfach auch dran an das Zerredungsergebnis.
Ist ja auch ein Sozialdemokrat.
Ja, aber das war ja vollkommen, also vollkommen anlasslos. Also der ist jetzt 2 Jahre im Amt und auf dem Tiefpunkt der Popularität und dann muss er gehen. Es gibt keine weiteren sachlichen Gründe. Es gibt keine Gesetzgebungsgründe, dass irgendwas gescheitert wäre. Es gibt ja keine sonstige Krise, sondern einfach nur, dass ihm
ein Zeug... Ordne ihn doch politisch mal ein.
Also, ja, also der ist
politisch handwerklich.
Genau, also der ist ein bisschen wie Olaf Scholz in langweilig, so kann man sagen.
Wow.
Ja, und also insofern...
Also quasi nicht vorhanden.
Ja, und es ist ja manchmal so, so eine sozialdemokratische Partei regiert ja jetzt nicht allzu oft, auch in anderen vergleichbaren Ländern. Und wenn es dann einer wird, dann wird es zum Beispiel in Frankreich, jedes Vierteljahrhundert wird es dann einer und dann wird es jemand wie François Hollande und danach nie mehr jemand. Also das sind so die, ja, oder in Deutschland eben Scholz. Ja, der wird wahrscheinlich der letzte sozialdemokratische Bundeskanzler gewesen sein.
Das haben wir über Gerhard Schröder auch gedacht, also vorsichtig mit solchen Aussagen.
Nö, als er gewählt wurde oder im Amt war, da war die SPD noch stabil über 35% oder 34% und das war bestimmt nicht der Letzte aus damaliger Sicht, aber aus heutiger Sicht eben der Vorletzte oder eben das Allerletzte, wie man auch manchmal sagt.
Richtig.
Aber also es ging bei Starmer, wie gesagt, da ging es darum, dass dann mal ein paar Kabinettsmitglieder zurückgetreten sind, vor allem der Gesundheitsminister. Vor einem Monat und dann plötzlich kam Andy Burnham aus diesem industriellen Nordwesten Großbritanniens, kam dann auf die Idee, ich will auch Premierminister werden, guckte kurz auf seine Vita und merkte, ach stimmt, da fehlt mir ja was, ich bin ja gar nicht Parlamentsmitglied. Deswegen
da hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen.
Genau, und diese Nachwahl hat er jetzt ja geschafft und das wundert einen, weil eigentlich Labour stand ja auf dem Zettel, also die unbeliebteste Partei zurzeit. Aber Die Wähler haben sich gedacht, ja, die finden wir zwar scheiße, aber wir müssen ja jetzt dafür sorgen, dass der Typ reinkommt. Und also der hat ja Beliebtheitswerte, die erstmal sehr groß sind. Warum ist das so? Ja, weil 80% der Leute angeben, dieser Mann ist mir unbekannt. Und die ihn kennen, finden ihn ja höchstwahrscheinlich gut, weil es Anhänger sind. Das heißt, das ist eine komplett verzerrte Beliebtheit von dem.
Also er ist so unbekannt, dass es noch nicht, dass es noch nicht möglich war, dass er sich Feinde macht.
Der ist einfach typisch unbekannt. Das ist wie in Deutschland, der war ja Bürgermeister von, jetzt sag mal, von Liverpool, glaube ich. Nee, von Birmingham. Siehst du, jetzt bin ich wieder raus. Aber
alles außer London ist für mich,
da hast
ich verstehe
du recht.
Nur
Hühnerstall. Deswegen die Unbekanntheit. Und in Deutschland würdest du auch nicht die Bürgermeister des Ruhrgebiets runterbeten können.
Nee. Ich kenne nicht mal die aktuellen Bürgermeister von Köln oder so eine Bürgermeisterin. Ist das die Regel noch?
Nee, die ist es nicht mehr.
Ja, siehst du, also keine Ahnung.
Ja, und jedenfalls, also es ist jetzt nicht seine Schuld, dass er unbekannt ist. Es ist nur eine verzerrte Beliebtheit. Naja, und der ist jetzt im Parlament und kann also sich beteiligen oder in dieses Rennen einsteigen. Also das war ja der, hat man ja angekündigt, nach wenn diese Nachwahl gewesen sein wird, dann wird es eben neu losgehen mit diesen Querelen. Und so kam es ja dann auch. Aber mich hat überrascht, dass er dann doch so schnell zurückgetreten ist. Naja, und jetzt muss er...
Vielleicht war da auch eine gewisse Unlust dann irgendwann mit dabei. Es gibt ja so Leute, die kleben an der Macht. Mhm. Fällt mir jetzt gerade spontan keiner ein. Und dann gibt es aber auch Leute wie Gysi zum Beispiel, die dann wegen einer Flugmeilenaffäre zurücktreten, weil die sagen, ey, Alter, ich muss den Scheiß hier nicht haben.
Ja, aber bei Gysi, das war ja so ein Ausflug, ein Kurzzeitausflug in die Berliner Landespolitik. Und die interessierte ihn einfach nicht. Der war ja seit Menschengedenken im Bundestag. Deswegen ist er ja auch Alterspräsident, weil er am längsten im Bundestag angehört. Und dann Anfang 2002 nach Berlin gerufen zur Roten Koalition. Und das war ja zufällig auch das Jahr, in dem die Linkspartei, die PDS, dann rausgewählt wurde aus dem Bundestag. Das heißt, für seine Karriere war es sogar gut, weil er sich vorher irgendwo anders hin gerettet hat, aber 3 Jahre später kam sie dann wieder rein. Das heißt, diese 3 Jahre oder 3,5 Jahre Pause, die reichen trotzdem noch, um ihn zum längst amtierenden Bundestagsabgeordneten zu machen. Aber das hatte einfach den Grund, ja, es gibt ja manchmal so Ämter oder in so einer Politkarriere, die man schneller loswerden will als andere.
Ja, zum Beispiel britischer Premierminister. Also da scheint sehr viel Unlust dann auch dabei zu sein, wenn der nicht kämpft. Es ist ja relativ kompliziert. Du musst ja als britischer, also ich weiß gar nicht, ob es gesetzlich ist, aber es ist zumindest Usus. Du musst im Parlament sein und du musst der Fraktionsvorsitzende und sogar der Parteivorsitzende sein. Ne?
Ja, also nominell ist man beides. Also für die Fraktionsarbeit gibt es dann andere, die das machen. Aber genau, also diese Posten, Parteiführer, das ist Tradition und man muss vor allem, also Großbritannien hat ja eine ungeschriebene Verfassung, das heißt aber nicht, dass sie gar keine haben, sondern es gibt eben diese hergebrachten Regeln und es gibt eben sehr vieles, was halt so über die Jahre dazugekommen ist. In der Tory-Partei haben wir ja immer gelernt, immer dann, wenn ein Premierminister weg musste, dann haben wir gelernt, dass es ein 1922er Komitee gibt in dieser Partei. Also Komitee ist ja einfach das englische Wort für Ausschuss. Man sagt aber in den deutschen Nachrichten dann auch immer gern Komitee, weil es irgendwie anglizierender klingt. Und die haben halt zu entscheiden, was zu tun ist. Und so ein Misstrauensvotum gegen den Parteiführer darf auch nur, glaube ich, einmal im Jahr stattfinden bei den Tories. Bei Labour gibt es ähnliche, aber etwas verschiedene Regeln. Also man darf nicht einfach so sagen, hallo, hier bin ich, geh mal weg. Aber
darf man schon.
Genau, Ausnahme ist halt, wenn er von selber geht, dann gibt es natürlich ein neues Rennen. Und wie das dann gestaltet wird, das entscheidet ja auch ein Komitee bzw. ein Ausschuss in dieser Fraktionsführung. Und meistens werden irgendwelche ganz uralten, verdienten Parteimitglieder mit diesen Regularien betraut, denen man irgendwie zutraut, ein bisschen auch zu verbinden und Erfahrung zu haben in solchen Prozeduren. Naja, und jetzt wird halt ausgewählt und die nächsten paar Wochen, jetzt ist ja zum Glück, steht in der Politik im Sommer dann nicht so viel an, sodass sie sich die Zeit damit vertreiben können. Aber okay. Er ist ja nicht hoher Favorit, er ist irgendwie so ein Heilsbringer. Ich kann, wie gesagt, aus Deutschland kann man das nicht beurteilen, aber es ist so ein Heilsbringer. Und dann wird man sehen, dass er sehr schnell nach 3-4 Wochen die Beliebtheitswerte hat, an denen anknüpft, die Keir Starmer ihm überlassen hat.
Na, was ist denn das Problem? Warum ist denn Keir Starmer so unbeliebt?
Das also kann ich dir nicht beantworten.
Bei Friedrich Merz ist es ja eindeutig, er ist einfach ein riesengroßes Arschloch und umgibt sich mit riesengroßen Arschlöchern und er hat ein null politisches Gespür und die Ideen, die er anstößt, also er stößt ja nichts an, er steht immer bloß da, kratzt sich seinen Filzkleider auf den Kopf und das war's. Also Friedrich Merz ist einfach ein Ausgeburt an Unsympathie, der durch eine Verkettung unglücklicher Umstände Bundeskanzler geworden ist. Also es wollte es nicht mal in der CDU, wollte irgendjemand, dass dieser Mann Bundeskanzler wird, aber die kamen halt irgendwann nicht mehr drumherum. So.
Ja, also letztlich ist jede Spitzenpersonalie eine Verkettung unglücklicher Umstände. Dass Scholz Kanzler wird, war auch vorher nicht klar.
Ja, und bei der Merkel war es ja im Prinzip auch unschön.
Die Merkel auch. Und auch Kohl. Also man muss immer oft genug verlieren oder so tun, als ob andere verlieren, weil Kohl hat ja einmal verloren, dann durfte Strauß verlieren und beim übernächsten Mal musste Kohl dann wieder sagen, jetzt wäre ich wieder dran und er war ja dann auch dran. Und also das ist wirklich immer mehr oder weniger Zufall und von kleineren Faktoren abhängig.
Ne, Moment. Nee. Kohl hat verloren, Strauß hat verloren und dann kam es ja zu keiner Wahl mehr. Dann hat Kohl ja mit Genscher rumgemacht und dann, also die Wahl wäre ja regulär eigentlich erst 84
gewesen.
Ja, er
war halt Fraktionsvorsitzender und konnte in dieser Funktion eben sehr gut vorbereiten sein Misstrauensvotum. Ja, ja. Aber
also das würde ich, entschuldige bitte, aber das würde ich jetzt nicht als Verkettung unglücklicher Umstände. Das war schon politischer Plan.
Aber also, er hätte längst Kohl weg sein können. Kohl hatte mehrere Krisen in den 70er Jahren. Er wurde von Strauß die ganze Zeit, also Strauß und Söder war so ein bisschen wie Kohl und, umgekehrt, Strauß und Kohl waren wie Söder und Laschet. Also der wollte den loswerden. Und
oder wie Merkel und Seehofer oder wie jeder andere CSU-Vorsitzende mit jedem anderen CDU-Vorsitzenden.
Nee, Merkel war ja schon Kanzlerin, als Seehofer CSU-Vorsitzender wurde. Also der konnte sie nicht mehr verhindern oder hatte nicht mehr, aber beim Söder und beim Laschet war es ja so, der ist jetzt Kanzlerkandidat und führt jetzt irgendwelche Gespräche nach der Wahl. Ja, dann torpediere ich die mal noch extra, als ob ich das vorher nicht schon genug gemacht hätte, damit er möglichst auch da noch scheitert. Naja, also ich meine nur, also es ist letztlich, alles ist immer eine Verkettung. Und Friedrich Merz, das muss man ihm zugutehalten. Er hat natürlich langen Atem gehabt, diese dreimal anzutreten als Parteivorsitzender und dann eben auch in der Wahl nach Merkel nicht anzutreten und es dem Scholz zu überlassen und ihn dann quasi vorzeitig abzulösen. Also das ist schon auch, hätte man dramaturgisch nicht anders schreiben können.
Ja, ist egal. Also auf jeden Fall die Hendrik-Wüst-Debatte ist ja bei uns erledigt. Der muss ja dann auch ja nicht erstmal krampfhaft im Bundestag irgendwie gewählt werden, sondern wenn die CDU die Schnauze voll hat, dann könnten die den jetzt theoretisch, ich glaube, diesmal würde die SPD sogar mitspielen.
Nein, aber da ist ja irgendwie auch dieses Heilsbringertum, das ist vollkommen substanzlos. Ja.
Aber wenn es dazu käme, würde die SPD diesmal, glaube ich, sogar mitspielen. Weil normalerweise bei so einer großen Koalition würde ja der Junior, also Merkel ist ja unter anderem deswegen so lange Kanzlerin geblieben, weil die SPD ja immer gesagt hat, Frau Merkel, Sie können nicht in der Mitte der Legislatur zurücktreten. Ich wähle Ihren Nachfolger, wer auch immer das ist, wähle ich definitiv nicht zum Bundeskanzler, weil ich will ja bei der Bundestagswahl selber ohne Amtsbonus rein. Also egal, ich wollte diese Diskussion nicht zum 50.000. Mal führen. Apropos nicht umsetzbare Politik. Unsere Bundesregierung hat etwas geschafft, was ich für unmöglich gehalten habe. Sie haben sich auf etwas geeinigt, was sowas Ähnliches wie politische Substanz hat, respektive der ehemalige Chef der Bundesanstalt für Arbeit, der Herr Weise, ist doch so, ne? Mhm. Der Chef der Rentenkommission. Die haben ein Rentenkonzept erarbeitet, was ich persönlich als Erfinder des linken Stammtischs natürlich erstmal irgendwie Kacke finde, weil so Sachen wie kapitalgedeckte Altersvorsorge, da kräuseln sich mir die Nägel. Aber grundsätzlich haben sie erstmal was gemacht. Also das ist ja schon beeindruckend, dass wir in einer Zeit leben, wo wir froh sind, wenn die überhaupt erstmal was geschissen kriegen. Und es sieht wohl auch so aus, als ob dieses Rentenkonzept, was diese Rentenkommission, Komitee,
Ja, das Gleiche.
Ja, ausgearbeitet, als ob das wohl auch durch den normalen parlamentarischen Prozess geht. Da wird vermutlich da und da hier nochmal was abgeschliffen werden. Aber es sieht so aus, als haben wir zumindest, ich sag mal, die erste Rentenreform seit 20 Jahren.
Ja, also das war jetzt wohl auch ein einstimmiges Ergebnis dieser Kommissionsmitglieder. Und die Parteiführungen hatten ja extra ihre von beiden Seiten ihre härtesten Betonköpfe da reingesetzt. Also von der Unionsseite waren es halt einige dieser sogenannten jungen Rentenrebellen und von der SPD war es Annika Klose, die man in jedem TV-Interview immer meckern hört, wie toll der Sozialstaat funktioniert. Und da hätte man schon denken können, dass das eher an die Wand fährt.
Aber scheitert.
So war es nicht. Sondern die haben dann ernsthaft auch, das ist eben auch für manche überraschend, aber für eigentlich so wie es sein soll, dass Politik gemacht wird, durch Kompromisse, durch Ausloten und auch, man sieht es, durch nichts zerreden. Es ist auch nichts nach außen gedrungen, das ist auch selten.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja fast schon erstaunlich. Na gut, es war die FDP war halt nicht beteiligt.
Ach, das kann irgendwie jeder, wenn er merkt, hier läuft was in die Richtung, die ich nicht will, was macht man dann? Dann geht es nach außen. Aber man hat sich das versprochen und haben sich auch alle dran gehalten. Und da wurde wohl wirklich der eine oder andere Vortrag gehalten von Statistikern, von sonstigen Experten, die also gesagt haben, so geht's nicht weiter. Also und dann.
Naja gut, aber dafür brauche ich ja keinen Experten. Also jeder Deutsche weiß ja, dass das so nicht weitergeht.
Ja, aber in politischen Debatten weiß das dann plötzlich nicht mehr jeder. Ja, wenn man seine Pfründen verteidigen will, oder wie der Deutsche gern sagt, seine Pfründe verteidigen.
Pfründe.
Die Pfründe.
Genau. Ohne P vorne.
Elf
Pfründe.
Elf Pfründe sollt ihr sein. Und so. Wenn man die verteidigen will, dann nimmt man es mit der Wahrheit oder mit der
Realität.
Ja, so, nicht so genau. Und das ist jetzt anders. Also es gibt zwei große, also es gibt natürlich mehrere kleinere Punkte, aber zwei große Punkte. Das erste ist die Kopplung der Arbeitszeit an die Lebenserwartung.
Mhm.
Das heißt, kein festes Alter mehr, das im Rentengesetz steht, sondern da wird dann immer durch das Statistische Bundesamt nach irgendeinem Mechanismus gefragt, wo stehen wir und welche.
Das heißt, theoretisch könnte es, wenn jetzt irgendwas passiert, könnte das Renteneintrittsalter auch wieder nach vorne rücken.
Ja, ja, ja. Also Lebenserwartung ist ja auch immer, also ist ja eigentlich ein statistisches Ungeheuer, weil man weiß immer nicht. Lebenserwartung, die wird ja immer gemessen für diejenigen, die jetzt gerade geboren werden, also in diesem Jahr.
Genau.
Und das lehrt uns die Geschichte, dass man das gar nicht so genau weiß, was denen passieren wird im Leben. Aber fest, also definitiv kann man die Lebenserwartung ja nur sagen für Jahrgänge, von denen bereits alle verstorben sind. Also für alle, weil alles sozusagen, wer jetzt 120 ist, der wird ja eine Lebenserwartung haben von 121, beziehungsweise von 122, weil die Größe ist tatsächlich n gleich 1. Es gibt nur einen Menschen, der 120 wurde und die Person wurde gleichzeitig auch 122.
Ne, wobei das mich auch mal interessieren würde, weil es gibt ja angeblich einige Wissenschaftler, die sich so mit dieser Altersforschung beschäftigen und so, die haben jetzt gesagt, dass 120 eigentlich so die maximale Grenze ist, die so ein Mensch alt werden kann, weil das die Zellen einfach gar nicht länger hergeben.
Ja,
ich persönlich halte das. Ich persönlich halte das für Quatsch. Aber ich glaube, Menschen können älter werden. Und die Forschung ist ja da langsam auch auf einem guten Weg. Was mich jetzt interessiert ist, also erstmal grundsätzlich ist, hast du das mitgekriegt, dass das geht ja jetzt um Renteneintrittsalter 70, aber erst im Jahr 2354. Und da regen sich ja die jetzigen Rentner drüber auf.
Ja, das ist eh immer nicht so schlau. Also die geht es
gar
nicht
mal sagen,
an.
Leute, ihr seid doch in Rente.
Mhm. Ja, aber das ist natürlich kognitiv schwierig. Wenn es heißt, es geht um Rente, dann denkt man automatisch, es geht um Rentner. Aber es geht natürlich um die arbeiten, weil das Rentenalter ist ab dem Zeitpunkt, wo man in Rente geht, nicht relevant, ja. Da kann man es vorverlegen, gut, auch rückverlegen. Selbst jemand, der sozusagen jetzt in Rente geht und dann ein Jahr später wird es um 2 Jahre angehoben, ja, dann ist, kann er ja nicht nochmal rausgeholt werden. Es sei denn, es gibt irgendwie, in manchen Schulen gibt es ja so, dass dann irgendwie die Pensionäre nochmal rangezogen werden, auf freiwilliger Basis, wenn man
unbedingt freiwillig
ein bestimmtes Fach braucht, weil es einfach keine gibt. Also das gibt es ja oft genug.
Also der Call hat zum Beispiel
zu extrem schlechten Bedingungen. Also der Staat gewinnt davon massiv. Also das würde ich mir gut überlegen. Aber klar, wenn man seinen Job gern gemacht hat und wenn man fit ist, dann spricht eigentlich auch
aus. Warum? Also wie gesagt, ich weiß, dass das der Chorleiter vom Dr. Frank-Gymnasium in Staatswort ist 72, aber der leitet offiziell den Schulchor. Mhm. So,
ja,
und
aber
der
wahrscheinlich
macht das super,
der macht
das gerne.
Geld. Also das ist schon Minijob, eine Ausnutzung. Ja, und das ist natürlich seinem letzten Gehalt oder gar seiner Ausbildung und seinem Status eigentlich nicht angemessen. Aber der Staat freut
ja,
sich.
Ja gut, aber er kriegt ja auch eine gute Rente. Also das ist ja quasi Zuverdienst.
Ja, wenn es dann so ist, okay, aber das wird ja nicht die komplette Rente kriegen. Er muss
Wieso?
Ja schon, er muss ja. Ach, das weiß ich nicht. Also jedenfalls, vielleicht gibt es da auch einzelne Verschiebebahnhöfe, wo man als Schulleiter sagen kann, oh, da kriegst du hier doch, weißt du, so ein Park,
ach so,
Parkplatz,
ja, keine Ahnung,
Lehrer-
das ist mir auch egal.
Oder was auch immer, so ein Incentive. Ja, aber das soll es jetzt nicht sein.
Aber
also das ist das eine. Und das andere bei der Rentenkommission war...
Ganz kurz. Wir beide, und ich glaube, da jetzt auch in deinem Namen sprechen zu können, wir gehören ja zu der Sorte Mensch, uns ist das Renteneintrittsalter relativ egal. Mhm. Also ich werde den spätmöglichsten Zeitpunkt wählen, Rente zu bekommen. Weil für mich wird sich das ja nicht, für mich wird sich ja mein Leben nicht ändern. Nur weil ich in Rente gehe. Also entweder ich bin dann noch so gern gesehen auf der Bühne, dass ich weiter Kabarett spiele, oder halt, ich mache sowieso was ganz anderes. Aber ich gehe jetzt mal von ersterem Fall aus und ich werde das ja über das Renteneintrittsalter, also, oder wirst du dann irgendwann sagen, alles klar, Gott sei Dank, ich muss nicht mehr auf die Bühne.
Also eine Rentenparty auf der Bühne feiern und sagen, Tschüssikowski,
ja, gut,
ihr
das,
Idioten. Also ja. Gut, dass ich euch nicht mehr sehen muss, das wird es nicht geben. Aber ich denke auch, meine Wunschvorstellung wäre, sozusagen weiterzumachen, wie es gut geht. Also man muss schon auch sagen, dass man manchen gealterten Künstlern ja durchaus ansieht, dass es Zeit wäre.
Ja gut, aber das merkst du selber ja nicht.
Dass irgendwie den Deckel zumacht, aber ja, das ist das Problem. Da braucht man natürlich eine...
Und solange noch Publikum kommt?
Ja, aber andererseits als Künstler braucht man ja trotzdem immer eine gute Mischung aus Selbst- und Fremdwahrnehmung. Das heißt, alles, was ich auf die Bühne bringe, davon muss ich ja mir überlegen, ist das, erstens stimmt das, was ja bei manchen auch schwierig ist, zweitens ist das auch gut genug, drittens, würde ich das als Zuschauer sehen wollen? Das muss man sich ja immer fragen und wenn die,
ja,
und die Antwort muss natürlich ehrlich ausfallen und wenn ich irgendwann merke, also Verschiedenes läuft nicht mehr so oder das, was ich zu sagen habe, ist nicht mehr, das zieht nicht mehr so, ja, dann muss ich es irgendwann lassen, aber das entscheidet man, du hast recht, also das man muss hoffen,
solange
dass
noch
man
Leute kommen und ganz wichtig, naja, pass auf, ganz wichtig ist, je älter du wirst als Kabarettist, umso wichtiger ist, dass du gegen das Gendern auf der Bühne dich äußerst.
Ja.
So und so bestimmte, also gerade als Mann ist es ganz wichtig, dass da so eine gewisse Altersgenatzigkeit dann runterkommt.
Gibt's auch bei Frauen. Also, aber ja, man hat so seine. Man hat vielleicht eine andere Art von Respekt, weil die Leute einen nicht oder null eben, null Respekt vielleicht sogar. Also die einen sagen, ach, so ein altehrwürdiger mit viel Bühnenerfahrung, die anderen sagen, alter weißer Mann, hat ja grundsätzlich schon mal nichts zu sagen. Aber wir reden ja von einer Zeit für uns beide, wo das noch ein paar Jahrzehnte in der Zukunft liegt.
Genau. Und jetzt kommen wir mal zur Grundkonzeption dieses Rentenkonzepts. Also wir haben die sogenannte umlagefinanzierte Rente und die wird jetzt mal wieder, muss man ja sagen, ergänzt.
Ja. Ja, Kapitalmarktdeckung oder Teil dessen soll am Kapitalmarkt angelegt werden und dadurch, und jetzt darfst du mir mal sagen, warum das für den linken Stammtisch ganz schlimm ist.
Naja, weil die umlagefinanzierte Rente natürlich das sicherste System ist, was es gibt, weil irgendwas ist ja immer da. Ja, während so ein Kapitalmarkt ja in sich komplett zusammenbrechen kann, was man ja 2008 bei der Finanzkrise gesehen hat. Das ist natürlich alles jetzt extrem übertrieben und es werden nicht morgen alle Kapitalmärkte zusammenbrechen. Das ist mir schon klar. Und ich bin natürlich grundsätzlich auch immer für eine breite Streuung, um das mal vorsichtig zu formulieren. Also je breiter du so eine Systematik verteilst, umso besser wird das natürlich. Und du kannst natürlich, wenn du Glück hast mit so einer Kapitaldeckung, kannst du natürlich theoretisch sogar was anhäufen in guten Jahren.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Und schlechte Jahre werden relativ schnell ausgeglichen. Das sagt eben die Statistik, aber eben nur dann, wenn man breit streut. Nicht, wenn man sagt, so, 2007, Mensch, was mache ich jetzt? Ach, ich lege alle mein Geld in amerikanische Immobilien und in Investmentbanken. Ja, dann hätte man halt Pech gehabt. Aber man muss schon auch die gesamte Wirtschaft abbilden. Und das Tolle ist, wenn es der dann besonders gut geht, ja, dann bildet sich das sehr 1:1 oder sogar noch besser in den Aktien ab und man wird immer wieder merken, gegenüber allen anderen Sparformen ist das langfristig und darum geht es ja. Der Staat wird ja nicht, also der muss ja schon ein paar Broker dann beschäftigen, aber da geht's, die sollten jetzt damit auch nicht zocken oder das irgendwie alles loswerden, aber das traue ich dem Staat dann schon zu, dass er da solche, sag ich mal, Börsenschnarchnasen hinsetzt, die nicht so, weißt du, so die Nase voller Koks und denken, ah, ich habe die Aktie ja jetzt schon 3 Minuten, was mache ich denn damit? Wieder abstoßen oder hier leer verkaufen. Da gibt es bestimmt staatliche Broker, die also auch mit Burnout und mit Elternzeit und so weiter schön hinkommen und einfach vergessen, die Aktien zu verkaufen.
Du, ganz ehrlich, wenn ich so ein Typ wäre, ja, würde ich auch nicht für den Staat arbeiten wollen. Also selbst wenn der Staat es machen wollen würde, er würde niemanden finden, der es macht. Wenn du so ein junger, alerter Wall Street, der Film mit Michael Douglas und Charlie Sheen, wenn du so ein Typ bist, nach dem Motto, Gier ist gut, und dann klopft der Finanzminister an und sagt, hast du nicht Bock, der würde ja sagen, geh und beschlaf dich selbst.
Ja, also das kann auch sein. Also es wird gesetzliche Vorgaben geben und da habe ich doch relativ großes Vertrauen in den Staat, dass er das dann auch korrekt macht. Also es ist natürlich leichter, solche Vorgaben zu erfüllen, als dann in anderen Politikfeldern.
So,
also jedenfalls, es ist, da wird man auch in ein paar Jahrzehnten wirklich gut drüber reden. Es ist natürlich jetzt erstmal ein kleiner Anteil. Es soll ja angespart werden. Das heißt, erstmal merkt man davon im gesamten Rentenvolumen gar nichts. Aber es soll eben das Gesamtvolumen erhöhen. Und dazu ist es eben ein sehr, sehr gutes Instrument.
Ja gut, man wird es sehen. So, jetzt sind ja die ersten Schreihälse sind ja da. Also diese absurden Beispiele, dass dann der Dachdecker, das ist ja immer der Dachdecker. Also ich wusste gar nicht, wie wir so viele Dachdecker in Deutschland haben. Aber dass es dann Dachdecker gibt, die dann sage und schreibe 73 Jahre arbeiten müssen. Und das ist natürlich wirklich so eine Sache, wo ich denke, ja. Also ich persönlich bin ja der Meinung, aber das ist ja so eine ganz abstruse Geschichte, dass diese ganzen handwerklichen Berufe, die es gibt, also wo man sagt, wir brauchen noch Fliesenleger, wir brauchen noch Dachdecker, wir brauchen noch Maurer, wir brauchen noch Maler. Wo ich Meinung bin, wahrscheinlich in 50 Jahren nicht mehr. Glaube ich nicht. Also diese körperlich intensiven Arbeiten, diese körperlich ganz intensiven Arbeiten, das brauchst du irgendwann nicht mehr. Das wird ersetzt, weil das muss ja schon allein deswegen sein, weil wir aufgrund des Fachkräftemangels diese Leute irgendwann gar nicht mehr haben werden. Und es wird sich auch irgendwann keiner mehr leisten können, jemanden dafür zu bezahlen, dass er dein Bad fließt.
Ja, nur bis das sozusagen... Also klar kann man sich vorstellen, dass irgendwie kleine Kleinstroboter oder Drohnen dann die Ziegel zum Dach fliegen und so.
Genau.
Also dass das aber dann so präzise ist, wie das ein gelernter Handwerker macht. Ich weiß nicht, also ich glaube schon, dass es bestimmte Sachen gibt, die sich wahrscheinlich auch nicht lohnen, weil die Fehlerquote zu hoch ist oder weil es eben auch zu friemelig ist, ja. Du kannst natürlich Roboter in so einer Fertigungshalle, in einer Fabrik am Fließband, kannst du wunderbar machen, weil das ganz kleine, beschränkte Tätigkeiten sind. Aber der Dachdecker, der muss Augenmaß haben, der muss eben auch, ja, ich meine, wenn es keine Dachdecker mehr gibt oder überhaupt keine Handwerker mehr, wer trägt dann das Maurer-Dekolleté? Also das ist doch ein Kulturgut, das ist doch wichtig, dass man das weiter...
Okay, ja, gut, das hatte ich nicht bedacht, das stimmt. Ja. Also da sind wir natürlich an der Stelle, da muss man, ja, aber auf jeden Fall finde ich jetzt halt geil. Die Frage ist, nützt es der Bundesregierung eher, dass sie jetzt wirklich mal sachlich was, naja, zumindest man kann ja konzeptionell dazu stehen, wie man will, aber dass sie ja jetzt mal was hingekriegt haben, oder wird das so versickern?
Ich glaube, gegenüber den Sachen, die man nicht hinkriegt, ist das, was man hinkriegt, immer unwichtig. Also die guten Sachen versickern sowieso viel leichter. dazu kommt, dass es das Politikfeld ist, in dem sich die Effekte am langsamsten zeigen. Also wie gesagt, in 20 Jahren kann man sagen, tolle Arbeit, aber vorher kann man das eben nicht den Leuten beweisen. Und natürlich kann der linke Stammtisch sagen, oh, Aktien sind was ganz, ganz Schlimmes und so. Das werden die auch, das werden sie sogar dann sagen, wenn man ihnen die Bilanz vorlegt in 20 Jahren. Aber das...
Ja, nee, dann sind die ja schon tot.
Genau, weil sie ja die armen, genau. Hart arbeitenden sind im eigenen Verständnis, was nicht stimmt, weil sie ihr ganzes Leben lang vom Staat gelebt haben.
Okay. Okay, apropos linker Stammtisch, ich hatte ja so eine kleine Träne im Knopfloch, weil die Partei, in der ich eigentlich Mitglied sein müsste, in der ich aber damals nicht eingetreten bin, weil Sarah Wagenknecht da was zu sagen hatte. Und jetzt ist es halt zu spät, man tritt aus der SPD nicht mehr aus, das macht man nicht.
Die mit den Partei Füßen so, zuerst schon.
Na, nee, komm, lass. Ja, gut, aber selbst das kriegt man. Also man muss ja dann, bevor man stirbt, als SPD-Genosse, muss man ja dann nur, doch noch schnell in die Linkspartei eintreten. Weil lieber stirbt einer von denen als von uns. Aber egal. Ja.
So viel zum Thema Witzschablonen, die für alle Gelegenheiten.
So. Ja. Linkspartei. Die Linkspartei hat einen neuen Co-Vorsitzenden, neben der lieben Ines Schwertner einen. Oh, ich vergesse den Namen immer. Es ist irgendwas Italienisches. Es ist mir egal.
Luigi Pantisano. Das, genau. Aber so könnte man sich den ausdenken, wenn man über ihn lästern würde, den Namen. Aber er heißt wirklich so. Ist ein Schwabe, ein Schwäbisch-Italo-Schwabe, was grundsätzlich genau. Schon mal sehr sympathisch wäre, wenn es eben nicht Luigi Pantisano wäre. Ja.
Ich habe bei mir im Chor habe ich auch einen Italo-Schwaben und das ist ein ganz lieber Kerl, aber der ist so deutsch, Alter, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist der deutscheste, den wir im Chor überhaupt haben.
Ja.
Grüße an Claudio an der Stelle.
So will der nicht die Linkspartei übernehmen, statt dem...
dafür ist der zu vernünftig.
Ja, also es ist wirklich, der wurde ja zum Vorsitzenden gewählt mit 53% und das war unter anderem das Ergebnis eines Bild-Zeitungs-Interviews von Tagen vorher, wo er gesagt hat, die CDU macht faschistische Politik. Ja.
Ja,
und da kann man jetzt mal im Geschichtsbuch ein bisschen nachblättern, was Faschismus ist. Faschismus ist nicht unbedingt eine Rentenkommission einzusetzen und die Migration so zu begrenzen, dass die Gesellschaft nicht überlastet wird. Das ist nicht faschistisch. Kleiner historischer Exkurs.
Ja, man kann ja dazu stehen, wie man will. Und ich weiß, dass man so, wenn so der linke Stammtisch so durch den Kopf, wo der Tisch im Kopf so drin steckt, so mit einem Tischbein oder so. Ja, selbst das. Aber wenn meine eigene Partei der Meinung ist, mit 53%, Alter, der hatte nicht mal einen Gegenkandidaten. Selbst Friedrich Merz hatte Werte von über 90%. Ich weiß auch nicht, was die da geraucht haben. Aber Lars Klingbeil hatte 67%. Ich habe ein schlechteres Ergebnis als Lars Klingbeil. Da würde ich mir schon mal überlegen, was hier eigentlich Phase ist.
Ja, und das... ist aber so typisch, weil davon man entschuldigt sich ja auf gar keinen Fall beim politischen Gegner, wenn man jetzt in der Linkspartei oder so ist, weil man trägt ja die Moral so vor sich her. Man kann ja gar nicht Unrecht haben. Und also das Wort Faschismus ist natürlich auch jetzt historisch. Es gibt ja Historiker, die sagen, der italienische Faschismus, das ist ja auch die Bewegung, aus der dieses Wort kommt, hat mit dem deutschen Nationalsozialismus viel weniger zu tun als zum Beispiel der deutsche Nationalsozialismus, der eher proletarisch war und eher Sozialismus sich nannte, mit zum Beispiel mit Stalin. Ja, das ist bei Historikern gar nicht so eindeutig, dass immer das deutsche und das italienische Modell immer so kopierbar sind, sondern das italienische Modell war monarchistisch, ja, und ständestaatlich. So in Spanien dann übrigens auch. Und in Deutschland sollte es ja keine Stände mehr geben. Also das ist verschieden. Aber wie gesagt, Faschismus als Wort ist immer wunderschön. Und das haben gestern gab es eine Bundestagsdebatte auch über diesen Herrn Pantisano. Und der saß die ganze Zeit wirklich grinsend da im Plenum und ließ sich verteidigen von anderen. Der hat nie selbst das Wort ergriffen und saß wirklich, also dieses Grinsen, kennst du das Wort Ohrfeigengesicht?
Ja, klar.
Ja, also das möchte ich in diesem Zusammenhang, aber so dieses, ja,
also, ihr Idioten. Fresse wie ein Filzpantoffel, reintreten und wohlfühlen.
So, ihr Idioten könnt mich gern kritisieren, ich sage hier gar nichts. Und das ist schon extrem arrogant gewesen. Und ja, die Gegenseite hat das ja durchaus dann auch aufgezählt, dass die CDU, da wurden ein paar unterschlagen, muss man zugeben, aber die CDU unter anderem von einer großen Gruppe von Antifaschisten gegründet wurden, die im Gefängnis saßen. Also im Gefängnis gesessen hatten vorher im Nationalsozialismus, also die noch...
Ja, es waren aber auch gerade in den 50er Jahren Faschisten drin, aber das ist ja, das macht ja eine Volkspartei aus.
Ja, und das ist natürlich historisch, würde man sich anders wünschen, dass es anders gelaufen wäre, aber es gab wirklich die, gerade auf dem linken Flügel der CDU gab es wirklich aufrechte Leute, die selber viel persönlich riskiert, beziehungsweise die dann auch wirklich im Knast saßen, teilweise sogar zum Tode verurteilt wurden und irgendwie das Glück hatten, da bei Kriegsende noch lebend zu sein.
Na, Adenauer ist ja das beste Beispiel. Also der war zwar nicht im Knast, genau, aber...
Seine Frau hat sich ja lebenslang schuldig gefühlt, weil sie ihn irgendwie verraten hätte und genau. Hat dann einen Selbstmordversuch unternommen, an dem sie Jahre später auch mutmaßlich gestorben ist. Also das ist schon wäre eine Riesenunverschämtheit, wenn man den auch ganz persönlich mit Faschisten in Verbindung bringen würde. Aber wie gesagt, naja, für solche komplexen Gedankengänge braucht man da keinen Platz zu haben in der Linkspartei.
Also das Problem ist halt bloß, dass sofort Gysi, er zum Beispiel, oder auch Eva von Ahr, was ja die Spitzenkandidatin bei uns in Sachsen, er sofort die Panik in den Augen und weil für Eva von Ahr geht es ja hier wirklich um was. Also die Linkspartei steht im Moment in Sachsen-Anhalt bei 12%. Ist zwar auch alles ein bisschen sinnlos, was sie da rumlabern, von wegen, wer die AfD verhindern will, muss Linkspartei wählen. Eher nicht. Aber
halt eine andere Partei wählen, nicht unbedingt uns, ja, also das ist ja, eigentlich immer, besser, natürlich muss ja jeder uns wählen, ist doch klar.
Ja, besser wäre es Grüne oder FDP zu wählen, sage ich immer, aber du kriegst natürlich jemanden, der überlegt, die Linkspartei zu wählen, wahrscheinlich eher nicht dazu, die FDP zu wählen und die Grünen sagst du wahrscheinlich auch nicht, aber darum soll es nicht gehen, sondern es soll jetzt nur darum gehen, dass, das ist ja das eine, dass es wirklich keine faschistische Partei ist, also gar nicht, und dass du damit, und das finde ich viel, 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 viel schlimmer, den Begriff Faschismus so aufweichst. Man muss ihn ja jetzt nicht unbedingt originär verwenden, ja, also so im Sinne des italienischen Faschismus, sondern wirklich einfach als deckungsgleiches Synonym für rechtsextrem. Mhm. Und die CDU als rechtsextrem zu bezeichnen, hieße, dass den Begriff des Rechtsextremismus, der ja schon bei der AfD eigentlich, weil wenn die AfD wirklich eindeutig rechtsextrem wäre, wäre sie schon verboten. Aber sie schafft es ja immer wieder, sich da rauszulavieren. Und wenn man dann, also das ist zum Beispiel der Landesverband Sachsen-Anhalt oder der Landesverband Thüringen und der Landesverband Niedersachsen, glaube ich. Welche sind gesichert rechtsextrem, die drei?
Noch ein paar, ne? Andere, das ändert sich jede Woche. Ja. Mal hin, mal her, weil irgendwelche Gerichte dann wieder angerufen werden. Aber also die Tendenz ist schon, dass es immer mehr Landesverbände gibt.
Genau. Und das wird so aufgeweicht. Leute, hört auf damit. Ja? Wer rechtsextrem ist, da muss als Rechtsextremer bezeichnet werden. Und die AfD wirbt ja selber immer damit, dass sie sagt, wir sind doch nicht rechts, wir sind doch nur normale Menschen. Es gab jetzt ein Reel vom Spitzenkandidaten, wie ich immer nenne, der schöne Siegmund, wieder auf irgendeinem, das war glaube ich der Sachsen-Anhalt-Tag in Bernburg, wie der schöne Siegmund, da irgendein Typen hier, der war noch nie wählen. Ja, ich war noch nie wählen. Oh, ich wähle jetzt AfD, weil, ja, und wir sind, das ist doch keine rechte Partei, wir sind doch alles nur normale Menschen. So, und wenn du dann Leute, Debatte. Ganz ruhig. Die fühlen sich selber normal.
Ja, aber die Linkspartei fühlt sich ja auch selber normal und das ist ja, da treffen sie sich wieder. Dieses unseres Denkmodells steht, der ist, und das unterscheidet eben die Extremparteien von einer Mittepartei. Das heißt, jeder, der außerhalb steht, der ist indiskutabel. Also es gibt keine Alternative. Insofern darf die AfD dürfte gar nicht Alternative heißen, weil sie ist ja die einzige Lösung.
Genau.
Klar, sie haben sich natürlich in Anspielung auf Angela Merkel, die das ihrerseits auch wieder für bestimmte Politikfelder behauptet hat, was auch nicht stimmt. haben sie sich Alternative genannt, aber die Linkspartei denkt ähnlich. Also jeder muss doch dieses, ja, die Gleichheit der Menschen, und das ist ja der grundlegende Unterschied links und rechts, also oder links und Mitte. Die Mitte würde immer eher auf die Freiheit des Menschen setzen und die Linke eher auf die Gleichheit. Und
genau.
Dass man aber beides vielleicht miteinander auch versöhnen kann und dass die Gleichheit auch nicht unbedingt Verteilungsgleichheit bedeuten muss, sondern auch vor allem Chancengleichheit, ja. Dann würde man sich wieder treffen mit den Liberalen.
Aber ich möchte dir schon, also ich glaube nicht, dass die Linkspartei gefällt sich zumindest in großen Teilen, ich rede jetzt nicht von den konservativen Sozialdemokraten, die da durchaus pragmatische Politik machen, wie Bodo Ramelow zum Beispiel. Aber, oder halt, ja, Gysi ist so ein Sonderfall. Aber die Großteil der Linkspartei gefällt sich schon in der Rolle des Außenseiters.
Ja.
Also die finden das schon gut. Also die sagen nicht, wir sind normal. Die sagen zwar, wir haben Recht, aber die sagen nicht, wir sind normale Menschen. Die gefallen sich schon darin, so ein bisschen Anti-Establishment zu sein.
Ja, das auch. Und selbst wenn sie es dann doch wären im Establishment, würden sie ja immer sagen, ich bin ja, aber das ist ja auch der klassische Populist. Der Populist kommt ja oft aus der Schicht und diese ganzen, wenn man sich das anguckt, diese Lappen, ja, das sind ja irgendwie aus Elternhäusern, die zur Mittelschicht gehören, ganz etabliert. Mhm. Und die wollen ein bisschen ausbrechen und dann nehmen sich ein Palästinensertuch und rennen dahin. Und das ist ja jetzt auch das Problem gewesen von dieser Partei. Da hatte ja die Parteiführung richtig Angst davor, weil es der erste Parteitag war nach der großen Eintrittswelle. Beziehungsweise, also es ist so, die Linkspartei zählt ihre Parteitage noch so ein bisschen SED-mäßig. Das heißt, man kann die nicht durchzählen. Also es ist im Moment der 10. Parteitag, der aber für 2 Jahre gilt.
Und das ist ja krass, 9. nach dem 10. Parteitag, also in der DDR, war der 10. Parteitag der letzte.
Ja, ist nicht schlecht, kann man sich überlegen. Also gemessen 2007 und die PDS davor hatte übrigens, ach, ich sehe es gerade, die hatten auch 10, ja. Von 1990 bis 2007 hatten die auch 10 Parteitage, aber mehrere sogenannte Tagungen. Also es ist immer so, die Delegierten, die werden ja gewählt in den, weiß ich nicht, wahrscheinlich dort auch in den Landesverbänden und immer für die Dauer eines Parteitags, also für 2 Jahre. Und genau. Jetzt war eben, ist dieser 10. Parteitag gestartet, da in Potsdam, und das gilt jetzt auch die nächsten, ja, 1 bis 2 Tagungen. Meistens machen sie ja eine Tagung im Jahr. Also das, was nächstes Jahr ist, das wird auch noch der 10. sein. So kann man sich vorstellen. Andere Parteien zählen ihre Parteitage nach ordentlichen und außerordentlichen durch. Also die SPD zum Beispiel hat nur alle 2 Jahre einen ordentlichen, die Union meistens jedes Jahr und die Grünen auch und eigentlich alle Parteien außer der SPD haben jedes Jahr einen. So, das ist also die Systematik. Und jetzt waren zum allerersten Mal eben viele Delegierte aus dieser neuen Eintrittswelle. Das heißt, ein großer Teil der Delegierten war erst seit 2, 3 Jahren dabei und ein kleinerer Teil sogar erst seit letztem Jahr. Und die bestimmen jetzt plötzlich die Parteilinie. Und das hat man ja optisch gesehen. Da können wir auch gleich mal so ein schönes Foto in die Shownotes stellen von ganz wertvollen Menschen, die also so, wo man denkt, das sind so Lappen, die kriegen den Mund nicht mal zu. Das sind so fusselige Assis.
Wir ja neulich mal eine Diskussion hatten, ich werde keine Fotos mehr in der Shownotes stellen, weil das ist immer schwierig. Weil da, ja, du weißt immer nicht, hast die Rechte dran und nachher kriegst du irgendeinen Abmann von irgendeinem.
Eine Verlinkung eines Fotos kann man schon immer reinstellen.
Kann man machen, ja.
Foto selber nicht zwingend, aber das, eine Verlinkung kann man immer machen.
Okay, dann stellen wir was rein.
Ja, so, also die irgendwelche Lappen, die halt ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen, die vielleicht mit 30 noch von den Eltern bezahlt werden, weil sie eben nichts machen. Und die sagen jetzt, man muss unbedingt die Juden aus Palästina ins Meer treiben, weil sie da, ja, sie haben null Ahnung von der Welt. Sie brauchen die Weltläufigkeit auch nicht, um ein Weltbild zu haben. Und diese, also ich finde, das ist einfach schon optisch so entlarvend, weil die so. Also, das, stell dir mal vor, die würden jetzt, die wir da abbilden, oder diese Fussel, wie kann man die, schreibt uns mal bitte, wie man die bezeichnen kann. Und die würden wir jetzt nach Gaza schicken zum Kämpfen. Die würden doch sofort verheizt werden, weil es einfach Deppen sind. Und das ist eben das Prinzip ja, das immer geklappt hat, auch bei der SA vor 100 Jahren, als man die gegründet hat, hat man gesagt, so, wir nehmen jetzt Leute, die irgendwie denken, sie seien unterdrückt, was nicht stimmen muss. Das waren auch Leute aus guten Häusern, die aber dachten, ich will mal über die Stränge schlagen und will andere irgendwie einschüchtern. Und es ist wirklich so, selbst wenn man wüsste, dass so ein Lappen einen nie in die Fresse hauen würde, würde man als Jude vielleicht die Straßenseite wechseln, wenn man so einen Idioten mit einem Pallituch sehen würde. Und ich finde das, also dieses, ja cool, jetzt kann ich hier endlich mal jemanden bedrohen, ne? Oder ihn zu mehreren. Ja. Das ist ja sowieso immer die menschliche Sehnsucht. Ja, ich will immer die Mehrheit sein, weil dann habe ich ja immer recht und will immer mit anderen zusammen irgendwie eine Extremposition einnehmen. Naja, und das ist jetzt die neue Linkspartei. Man hatte wirklich gehofft, dass sie 2023 alle verschwunden sind.
Mhm. Die ganze Linkspartei?
Die Irren aus der Linkspartei. Mhm. Und jetzt sind neue dazugekommen, nämlich Woke in Verbindung mit Antisemiten. Und das, ja, das passt. Übrigens haben wir, kleiner Exkurs, wir haben ja 250 Jahre USA am 4. Juli und am selben Tag haben wir 50 Jahre ein anderes ganz schlimmes Jubiläum. Du kannst dich vielleicht erinnern an die Geiselnahme in Entebbe in Uganda. Mhm. Da ist von palästinensischen Terroristen und deutschen linken Terroristen von den sogenannten revolutionären Zellen, also nicht RAF, sondern das waren noch so irgendwie so kleine Splittergruppen. Und die haben zusammen ein Flugzeug nach Uganda entführt und dort dann auf dem Flughafen oder schon im Flugzeug die jüdischen Passagiere. Also der Flug sollte nach Israel gehen, deswegen waren da relativ viele Juden dabei und die haben sie selektiert und gesagt, so, wenn es hier schlimm kommt, dann erschießen wir euch zuerst. Und das ist so ein bisschen der Startpunkt gewesen, wo sich die, also es war ja noch vor dem deutschen Herbst, ein Jahr vor dem deutschen Herbst, wo sich die deutschen Linksterroristen oder auch die Internationalen, wo die sich ganz sichtbar schon mit diesen palästinensischen, mit dem islamistischen Terror verbunden haben. Und seitdem sind das die allerbesten Freunde immer geblieben. Also das ist jetzt 50 Jahre Jubiläum dessen, was in der Linkspartei jetzt Mehrheitsmeinung ist.
Herzlichen Glückwunsch. Ist das Mehrheitsmeinung?
Ja, also sie haben ja jetzt eine Resolution rausgegeben und da heißt es, da gibt es den Genozidvorwurf, den Völkermordvorwurf. Mhm. Auch immer schön mit Anspielung, ja, der internationale Strafgerichtshof, der untersucht das und auch der internationale Gerichtshof, wo man den Leuten gar nicht erklären muss, was da der Unterschied ist. Aber man wird, wenn man sich damit genauer befasst, wird man rausfinden, dass der internationale Gerichtshof in dem Urteil von 2024 nur gesagt hat, dass Israel einen Genozid verhindern müsse. Die haben noch gar nicht weiter darüber geurteilt und der internationale Strafgerichtshof hat Anklage gegen Netanyahu und Gallant gestellt wegen anderer Anklagepunkte, zum Beispiel wegen Kriegsverbrechen, die da untersucht werden, aber nicht wegen Völkermordvorwurf. Das ist einfach nicht angeklagt. Und das wird wahrscheinlich auch nicht dazukommen. Also der Völkermordvorwurf ist ja auch immer ganz schnell. Also so wie der Pantisano gesagt hat, alle sind Faschisten, die nicht unserer Meinung sind, so kann man immer sagen, Völkermord ist weltweit überall und dann kann man das auch schön ausweiten. Ja, Klima, Völkermord und so weiter, wenn man dann mehr Auto
das
fährt,
dann
versinken irgendwelche Völker im Ozean, das ist auch Völkermord. Also das ist auch das gleiche Prinzip der Ausweitung und Entwertung.
Naja, das ist so wie bei der Faschismusdebatte mit der CDU.
Ja, und also des Geistes Kind sind die und die sagen jetzt, also Israel soll, also vor ein paar Jahren haben sie noch den Schutz jüdischen Lebens irgendwie in die Überschrift gestellt und das wird jetzt in einem ganz kleinen Nebensatz, aber es wird natürlich nicht ernst gemeint, weil das jüdische Leben ist der fast allen in der Linkspartei scheißegal. Ja, so kann man sagen.
Na gut, das könnte man ja noch auf einer gewissen religionskritischen Ebene sehen, aber
das stimmt ja überhaupt nicht. Denn
aber das hat damit leider nichts zu tun. Nee,
natürlich kann man gegen das Judentum als Religion eine ganze Menge haben, weil die Religionen ja alle gleich dumm sind. Aber sie sind eben nicht gleich radikal und man verbündet sich mit der radikalsten Religion der Weltgeschichte.
Ist das so? Na also da wäre ich sehr vorsichtig. Also das Christentum im Mittelalter... Oh.
würde ich sogar sagen, aber es gibt vielleicht noch kleinere Splittergruppen, die noch radikaler waren. Also das in früheren Zeiten waren ja sowieso alle immer radikal in allem. Also das ging gar nicht anders. Man musste möglichst auffallen. Unter den ganzen Messiasen musste man ja auffallen, wenn man was zu sagen hatte und genau. War dann entsprechend radikal. Aber jetzt sagen wir mal so, also sich mit so einer Religion zu verbünden, das hat nochmal dazu überhaupt nichts Weltoffenes, sondern das ist wirklich die Propagierung letztlich des Gottesstaates hier. Also, dass man sagt, ja, die armen Muslime werden hier rassistisch diskriminiert. Das passt ja gar nicht. Also es kann ja gar keinen antimuslimischen Rassismus geben, wenn dann kann es einen antiarabischen, antitürkischen und so weiter Rassismus geben, den es auch gibt. Aber mit der Religion der Leute kann man, also das ist dasjenige, was man am meisten kritisieren sollte, wenn sie sich entsprechend verhalten. Naja, also
natürlich. Aber das ist ja sowieso so eine Diskussion, wenn ich zum Beispiel was gegen Italiener sage oder so, wo das dann immer jemand sagt, das ist rassistisch. Nein, das ist überhaupt nicht rassistisch. Das ist, wenn, dann nationalchauvinistisch. Aber es ist nicht rassistisch. Oder gegen Polen. Weil, wenn man den Begriff Rasse überhaupt benutzt, den ich persönlich gar nicht benutzen würde, weil das kompletter Quatsch ist, hat das ja nichts mit Rassismus zu tun.
Ja, aber da merkt man wieder, dass die sich ja das zu eigen machen. In den USA gibt es ja das Wort Race und das wird ja auch dann eben von solchen Woken auch benutzt. Also wer eine gute Race hat, der darf mehr oder der wird befördert. Hm. Und das dann aber ins Deutsche zu übersetzen, das trauen sich dann die deutschen Woken nicht, sondern die sprechen auch von Race. Das ist natürlich dann wieder, das passt wieder nicht. Und das ist auch, wir stellen hier die ganzen Weltbilder zusammen und ja, das Markenzeichen von populistischen und auch von extremen Weltbildern ist, dass es teilweise überhaupt nicht zusammenpasst oder sich sogar widerspricht. Und im Unterschied zu, wenn in der Mitte irgendwas nicht zusammenpasst, da hält man das aus oder da wird es vielleicht miteinander unter einen Hut gebracht, sondern es wird beschwiegen. Es wird dann so getan, als gäbe es dieses Problem nicht, als wäre, und das haben die Woken einfach bisher noch nicht beantwortet, was ist Woke daran, Terroristen zu unterstützen? Beziehungsweise eine ganze Religion, die Frauen und Queere steinigt oder sie zumindest einsperrt in irgendwelche Burkas und Kopftücher. Was ist daran Woke? Ja, und die Antwort gibt es nicht.
Natürlich gibt es die nicht. Kann es ja auch nicht geben. Ja, gut.
So, ich habe noch eine kleine...
Ich wollte jetzt gerade, aber danke, dann brich mich ab.
Ja, eine Korrektur. Wir haben letzte Woche vom...
Wir haben lange keine Korrekturen gemacht. Ich war kurz davor, mir mal von einer KI so einen schönen Korrekturentrainer erarbeiten zu lassen. Er hat sich lange nicht korrigiert, das lohnt sich nicht. Jetzt wäre ich froh, wenn ich einen hätte. Egal,
ja,
bitte.
Also wir sprachen ja von Versailles letztes Mal. Übrigens, das ist interessant, Donald Trump war nicht zum ersten Mal in Versailles, sondern vor 3 Jahren war er schon mal in Versailles, allerdings in einem kubanischen Restaurant in Miami, das Versailles heißt. Mhm. Und da gibt es da Filmaufnahmen von. Was macht der? Der geht da rein und sagt, Meals for everyone. So, er hat also eine Lokalrunde geordert und ist wieder rausgegangen. Und alle haben kostenlos da gegessen und er hat es nicht bezahlt. Ja, also das ist Donald Trump in a nutshell. Ja, nein, also Versailles, du hast davon gesprochen, dass in Versailles also erstens mal das Kaiserreich ausgerufen wurde und zweitens der Friedensvertrag mit Frankreich 1871 unterschrieben wurde. Das stimmt nicht, das ist in Frankfurt gewesen, der Friede von Frankfurt im Mai 1871. Also da ist tatsächlich...
Auf jeden Fall hat das sehr viel aufgeladen mit dem deutschen Nationalismus, hat so. Dieser Spiegelsaal in Versailles.
Genau, das ja. Dann habe ich noch eine kleine Meldung aus Berlin. Und zwar im Bürgeramt ist einer
abgelehnt. Oh Gott, wenn es schon so anfängt.
Ist einer abgelehnt worden im Bürgeramt, der einen Ausweis verlängern wollte. Mit dem Argument, also man muss ja dann auf so einem Display da unterschreiben mit so einem Fake-Stift. Und da wurde gesagt, die Unterschrift kann man nicht lesen und deswegen gilt die nicht. Ja. Und dann guckte der Typ nach auf seinem bisherigen Ausweis, da war dieselbe Unterschrift drauf und er sagte auch, ich habe seit Jahrzehnten keine andere. Aber die sagen dann, nee, also du musst anders unterschreiben. Stell dir mal vor, alles, was der in seinem Leben, stell dir mal vor, vielleicht ist der Arzt und wird halt wegen seines Berufs diskriminiert. Also das kann ja noch ganz schlimme Folgen haben. Also das... Ja. Ist irgendwie für Berlin sozusagen da, wo Ordnung nicht sein muss, da ist dann plötzlich Ordnung in der
ja.
Unterschrift.
Naja, wie man sich das halt aussucht, ne?
Ja, und es gibt jetzt eine Änderung in der Deutschen Bahn, also nicht, dass man denkt, jetzt werden alle paar Monate mal die, das Kommunikationssystem abgedatet und dadurch die ganzen Züge stehen geblieben. Nein, es gibt jetzt keine Pommes mehr im Bordbistro. Warum? Weil die EU sogenannte F-Gase verbietet. Also das ist wie, naja, du kannst dich noch an die Zeit erinnern, wo Kühlschränke Fluglokohlenwasserstoffe hatten.
Ja. Ja, und dann ja dieses, kann ich tatsächlich.
Kühlschränke müssen abgeschafft werden. Und plötzlich kam eine Firma aus Sachsen, die sagte, es geht auch ohne. Und das hat heute jeder. Es ist einfach Standard geworden in kürzester genau. Zeit. Und zwar unter anderem deswegen, weil auch die internationale Gemeinschaft das FCKW verboten hat. Und so ein ähnliches Gas ist wohl in den Bahnkühlschränken immer noch drin. Und dann sagt die Bahn, ja, also... Oder auch in Supermarktkühlschränken ist es teilweise auch noch drin. Die müssen umrüsten, die können ja nicht ohne Kühlschränke. Aber die Bahn sagt, okay, dann gibt es jetzt die Waren nicht mehr, wo wir die Sachen kühlen müssen. Da gibt es jetzt nur noch die Currywurst in der vakuumierten Plastiktüte, die nicht gekühlt sein muss. Die Turbosol-Mikrowelle.
Das heißt, es gibt jetzt keine Kühlschränke mehr?
Ja.
Das ist ja wirklich dumm. Da können Sie das Bordbistro abschaffen.
Es gibt nicht mal, also wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es nicht mal mehr kalte Getränke, sondern die sind alle gleich warm. Ja, dann wird dann
der neue Kühlschränke.
Die Cola neben dem Kaffee hingestellt und dann tauschen die schön die Wärme aus und dann passt es.
Oh Gott.
Ja, also das ist der Grund, warum man etwas abschafft. Nicht, weil die Pommes scheiße werden, ist auch so, aber es ist eben nicht der Grund, sondern weil die Kühlschränke weg müssen. So, da, also das ist auch interessant. Und ich habe noch eine kleine Geschichte aus Hannover.
Oh Gott, so, es wird immer schlimmer. Das Problem ist, ich muss morgen nach Hannover, weil mein Schwager heiratet.
Ach so, Gruß. Da hat er bestimmt schon von Hülya Iri gehört. Das ist eine Kommunalpolitikerin der SPD und die ist sehr umtriebig, weil sie nämlich verschiedene Integrationsvereine dort gegründet hat und da ganz viel Fördergeld abgegriffen hat. Auch immer mit ihrem SPD-Ticket hat sie immer geworben und gesagt, ja, also irgendwelche führenden SPD-Leute angeschrieben. Doris Schröder-Köpf, das ist ja in Niedersachsen sozusagen die Landesmutter, die sie nie war, und die Gesundheitsministerin angeschrieben dort in Hannover und gesagt, ich brauche unbedingt Geld für diesen Integrationsverein, wir machen ganz tolle Sachen. Und dann wird da irgendwelche, ja, so Antragsbullshit geschrieben und sie kriegte wirklich, also im Millionenbereich, unter anderem von der Landesregierung, aber eben auch vom BAMF, ja, weil es ja für Integration ist, kriegte sie lauter Geld. Davon ist also ein Vereinssitz angemietet worden und vor allem ihr Gehalt als Geschäftsführerin und das ihrer Tochter und so weiter. Also wo man denkt, was macht ihr denn ganz konkret? Also das ist ein riesengutes Beispiel dafür, dass also so viel, wenn es heißt, ja, Fördergeld für irgendwas, 98% von Fördergeld für sowas wird rausgegeben für Scheiß. Ja?
Naja, und das ist dann halt das Problem, das kann man ja so und so sehen, warum Fördermittelanträge immer komplizierter werden, um genau solchen Missbrauch eigentlich auszuschließen.
Ja, und dann wird es auf andere Weise verschwendet, nämlich in Arbeitszeit. Man muss ja eigentlich de facto jemanden einstellen, der das kann, und zu sagen, so, du sollst jetzt dafür sorgen, dass wir die Förderung kriegen und dafür bezahlen wir genau dein Bullshit-Gehalt. Das ist dann natürlich auch Blödsinn. Also das wird es auch nicht verhindern. Nur das war wirklich kriminelle Energie und das wird jetzt auch alles zurückgefordert. Sind diese Vereine längst insolvent, das ist ja auch klar. Und es gab also verschiedene anonyme Anzeigen, auch aus deren Umfeld. Und da gab es dann auch einen Fall, wo sie ein Auto beschädigt hat mit einem Stein am Fenster von jemandem, der sie wohl denunziert haben soll. Also das ist dann auch schön auf Video aufgenommen. Also das ist eine ganz tolle Person, die überhaupt kein Unrechtsbewusstsein hat und die ist jetzt aber quasi... der Insolvenzverwalter kam jetzt in diesen Vereinssitz rein und hat überhaupt nichts gefunden. Also die Unterlagen sind schön weg und mal sehen, wie das alles weitergeht.
Aber also bei Donald Trump auf dem Klo in Mar-a-Lago nachgucken, vielleicht steht da was.
Immer schön, dass man halt wirklich immer sagt, ja, wir sind doch für das Gute, nämlich für Integration, und letztlich ist das Gute einfach ihr Konto gewesen und die konnte wahrscheinlich mit keinem einzigen Satz sagen, was sie ganz konkret für die Integrationswilligen getan hat. Das nur so, also das ist ein Eisberg natürlich, aber so funktioniert Fördermittel für Sachen, die irgendwie als gut gelten, weil dann bilden sich diese NGOs, die sagen, ja, hier gibt's was, ja, hier können wir auch irgendwelche Referenten, irgendwelche Flipchart-Referenten einstellen, und dann ist das alles ein riesen Wasserkopf und wird dann plötzlich, und dadurch, dass da der Sachverstand für diese Antrags, wie du sagst, diese Antragsarbeit auch sich dann aufhält, kriegen die Fördermittel auch. Und andere Vereine, die, wo alle ehrenamtlich sind, wo sich keiner an diese Anträge rantraut, die würden die gar nicht stellen. Und die würden auch viel weniger Geld damit verschwenden. Das nur so als kleine Anekdote, wie es enden kann. Also mal gucken, wie es ihr jetzt weitergeht. Die scheint ja wirklich auch, also Dschungelcamp, würde ich sagen.
Ja, gut. Ich würde dann das jetzt mal abbinden, um die große Anne Spiegel zu zitieren. Wir hören uns auf jeden Fall nächsten Donnerstag wieder. Ich muss heute Abend auf die Bühne, ich muss auch morgen Abend auf die Bühne und ich muss auch übermorgen Abend auf die Bühne, und zwar Open Air. Und wenn wir Glück haben, knacken wir an jedem Tag einen Temperaturrekord. Man weiß es nicht so genau. Also gestern Abend ging, Gott sei Dank ist die Hitze relativ trocken, aber es ist schon, also, ich weiß, was ich jetzt neuerdings abends während der Vorstellung mache?
Was?
Ich trinke Wasser. Es ist wirklich, es ist schwierig. Ja?
Oh je, das muss eigentlich in der die Top-Meldung der Tagesschau sein. Kabarettist trinkt aus Verzweiflung Wasser.
Genau. Wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt an die üblichen Kanäle. Ansonsten, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann, Timon.
Bis dann, Sebastian.